Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
Also Mythen sind eigentlich, jetzt historisch gesehen, eigentlich fast immer oder durchs Band durch falsch.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Der Rütlischuhr, der Wilhelm Tell oder der Bundesbrief von 1291. Pünktlich zum 1. August prägen diese Geschichten wieder die Festrede und das kollektive Gedächtnis der Schweiz. Aber wo verläuft eigentlich die Grenze zwischen historischer Wahrheit und erfundenen Traditionen? Wie werden aus verblassten Erinnerungen nationale Mythen und warum sind die für den Zusammenhalt von einem Land so wichtig, obwohl sie historisch nicht immer ganz standhalten? Mein Name ist Fabian Schmid und diese und noch weitere Fragen kläre ich jetzt mit Mischa Galatti. Er ist Kulturwissenschaftler an der Uni Zürich. Herr Galatti, herzlich willkommen im Durchblick.
Guten Tag.
Ja, jetzt steht der 1. August vor der Tür und wir hören jedes Jahr immer wieder vom Rütlischuhr, vom Wilhelm Tell oder wie die Schweiz denn gegründet worden ist. Bevor wir jetzt auf die Geschichte noch genauer eingehen, was ist eigentlich ein nationaler Mythos?
Ein nationaler Mythos sind ja zwei Begriffe. Ist eigentlich eine Gründungsgeschichte. Es ist nicht Geschichte im wissenschaftlichen Sinn, sondern erzählt eine Geschichte, die ganz etwas Grundlegendes ist. Nämlich in dem Fall, warum gibt es die Nation, warum gibt es die Schweiz eigentlich, warum verstehen sich die Menschen in dem Raum Schweiz überhaupt als irgendwie Zusammengehörig, warum gibt es das nationale Wir, was immer das ist, und warum sollen sie sich auch so verstehen? Also es ist ja auch eine Geschichte, wo von irgendwann mit einem Grund her erzählt wird. Letztlich, was macht uns aus? Also Sie sehen, ich habe immer ein bisschen Mühe mit dem Wir und uns, weil da ist immer die Frage, wer ist das eigentlich und wer ist das nicht? Aber das ist eigentlich der Grund, warum das es so nationale Mythen überhaupt gibt. Und gleichzeitig ist es so wie eine imaginäre Versicherung in Zukunft. Also, wo man sich wie versichert darüber, dass wir, das Nationale, das gibt's. Und das wird auch so bleiben, was immer passiert.
Und es hat ja auch so ein bisschen mit Patriotismus, sag ich jetzt mal, zu tun, dass man gerne über die Gründungsgeschichte von einem Land redet oder als Gesellschaft.
Ja, genau. Patriotismus oder Nationalismus, also es hat zu tun mit der Gründung vom modernen Nationalstaat, nicht nur von der Schweiz, sondern das haben eigentlich alle die modernen Nationalstaaten, die ja wie im 18. Jahrhundert mal so gedacht worden sind und im 19. Jahrhundert dann wirklich entstanden oder geschaffen worden sind. Und dann hat man zuerst einmal müssen den Leuten klar machen, warum braucht es das eigentlich? Die haben ja schon vorher gelebt in diesen Räumen, die einfach ganz anders gedacht waren. Warum das jetzt, als ob es ein Königreich ist oder ob es ein kirchlicher Zusammenhang ist oder was auch immer, ist jetzt plötzlich der Nationalstaat gekommen und gesagt, das gibt ein Territorium und alle gehören da dazu, die auf dem Territorium sollen leben. Warum braucht es das? Das ist nicht klar gewesen. Darum braucht es eine gute Geschichte, um das zu erzählen und zu legitimieren. Man hat viel geforscht dazu. Es gibt den Begriff von den erfundenen Traditionen, der da auch reinspielt, wo alle die Nationalstaaten eigentlich wie so Traditionen aufgegriffen haben, alte, und dann die wie nationalisiert haben. Und das sieht man in der Schweiz genauso wie anderswo auch. Und darum kommen eigentlich dann die Gründungsgeschichten.
Jetzt nochmal zurück zu den Mythen. Warum entstehen die überhaupt?
Da muss ich ein sehr spannendes Ehepaar erwähnen. Zuerst das Ehepaar Aswan. Das sind Ägyptologen gewesen oder immer noch und haben eigentlich an Ägypten, also an der alten ägyptischen Geschichte gezeigt, wie Mythen entstehen. Und das ist aber etwas so weit raus funktioniert eigentlich, was sie sich da zusammengereimt haben. Das finde ich wahnsinnig spannend. Und sie haben wie erklärt, dass der Mythos dort entsteht, wo eigentlich die kollektive Erinnerung abnimmt. Also eine Gesellschaft erinnert sich, weil wir haben noch Grosseltern, die etwas erlebt haben. Das erleben wir jetzt zum Beispiel mit der Zeit vom Zweiten Weltkrieg. Das ebbt langsam ab, dass es Leute gibt, die sich wirklich noch selber oder über die Eltern mögen erinnern, wie das war. Und dann braucht es eine andere Form von Geschichte und in einer damals noch nicht wirklich breit, ja, schreibkundige Gesellschaft sind das Geschichten gewesen, die mündlich auch tradiert worden sind, wo man dann wie angefangen hat erklären, seit wann gibt's das eigentlich damals Ägypten, aber eben, man kann's eigentlich transformieren auf alle Gesellschaften. Woher gibt's das eigentlich? Eben auch da wieder, wer sind wir eigentlich? Und so weiter. Und so sind eigentlich die nationalen Mythen auch entstanden, kann man sagen. Also sie greifen andersrum vom Zeitpunkt vom Entstehen aus, sie greifen zurück auf eine weit vorangehende Zeit, wo wir uns alle eigentlich nicht mehr erinnern können. Und darum funktioniert es auch so als Geschichte gut.
Jetzt viele nationale Mythen werden ja zum Teil auch historisch hinterfragt, ob die ja richtig sind und die ja wieder leid sind, ob das stimmt. Warum verschwinden sie denn trotzdem nicht, auch wenn es zum Teil vielleicht einmal nicht ganz der Wahrheit entsprechen?
Ich würde sagen, weil sie zwei komplett verschiedene Systeme sind. Also wir haben auf der einen Seite die Wissenschaft, die Geschichtswissenschaft, eigentlich ja nichts anderes macht, als aufgrund von Quellen oder Daten oder Materialien eine Geschichte rekonstruiert versucht. Also sie sagt, man kann da Text A, Text B und Faktum C und ich versuche, die irgendwie in eine logische Folge zu bringen. Das ist moderne Wissenschaft. Daraus entsteht auch eine Erzählung natürlich, aber wo sich immer sogar in den wissenschaftlichen Texten mit Fußnoten quasi versichert. Das ist wirklich ein Teil gewesen. Der Mythos funktioniert ja eben komplett anders, wie wir gesehen haben, in der Funktion, aber auch in der Mechanik, wie die funktioniert. Und die beiden Systeme laufen so nebeneinander her, sind aber nicht unabhängig, wie Sie schon gesagt haben. Es wird vor allem das eine kritisiert, das andere, weil es gibt eine Konkurrenz eigentlich zwischen den beiden Systemen. Aber System A, Geschichtswissenschaft, kann eigentlich System B gar nicht richtig ablösen, weil sie etwas anderes möchte.
Sie haben ja vorher das Beispiel gebracht vom Zweiten Weltkrieg. Ist denn das schon auch ein bisschen so, dass die Leute, die das wirklich erlebt haben und so wie der Übergang jetzt, dass wir uns jetzt eigentlich so wie im Übergang befinden von Geschichte, die passiert ist und von Mythen, die dann erzählt werden vom Zweiten Weltkrieg. Meine eigentlich Kernfrage ist, wann wird aus Geschichte eigentlich der Mythos?
Genau, also wenn man es so herdenkt, oder, ist so eine Erklärung, dass das anfängt in eine Mythologie. Ich muss aber immer sagen, der Mythos erklärt etwas. Also es ist nicht jede Geschichte erklärt so grundlegend quasi eben ein gemeinsames Wir. Aber kann man sagen, so nach zwei, drei Generationen fährt der Prozess an, wo ein kollektives Gedächtnis wie anders funktioniert. Aber dann dauert es immer noch. Also eben auch wieder das, was in ägyptischen Zeit, das geht Generationen, bis sich so Geschichten verfestigen. Das weiss man eigentlich im Moment gar nicht genau, wo sich die hier entwickeln. Aber es fährt etwas an, nach diesen ungefähr zwei Generationen. Umgekehrt gibt es aber immer auch wieder den Fall, dass aus Mythen Geschichte versucht wird zu machen, indem man zum Beispiel versucht, den Mythos zu erklären. Doch, das ist so gewesen. Wir haben, ich weiss nicht, ich gehe jetzt zum Rütlischuhr, dem nationalen Mythos in der Schweiz, oder, wo man immer auch wieder versucht, quasi die Legitimation erhöhen, indem man sagt, der hat es im Fall wirklich gegeben. Und auf denen und denen Indizien daraus kann man schliessen, dass das die Wahrheit ist. Auch so um könnte Versuch stattfinden, aber die sind eigentlich, und das liegt auch wieder in der Mechanik und gar nicht im einzelnen Mythos, sondern in der Mechanik von einem Mythos begraben, die sind eigentlich immer zum Scheitern verurteilt, weil der Mythos braucht das gar nicht, die Legitimation durch Quellen, sondern der Mythos braucht Legitimation durch die gute Geschichte.
Also er kann eigentlich auch falsch sein und trotzdem wichtig.
Ja, genau. Also Mythen sind eigentlich, jetzt historisch gesehen, eigentlich fast immer oder durchs Band durch falsch, wenn man das so möchte bezeichnen. Weil sie sind ja eben total verdichtete Erzählungen. wo ganz viel zusammennimmt und ganz viel eben auch wieder neu erzählt und eigentlich eben gar nicht auf eine so eine historische Datenbasis zurückgreifen.
Entstehen in der heutigen modernen Zeit auch noch neue Mythen?
Ich würde sagen, das wissen wir dann in 2-3 Generationen. Oder sind es nicht 4 Renner, dass das der Fall war.
Gehen wir noch zurück auf die Schweizer Geschichte. Eben Wilhelm Tell, wie ich schon am Anfang gesagt habe, der Rütli-Schwur in Simon erwähnt oder eben der Bundesbrief. Welche Rolle spielen jetzt diese Geschichten für die Schweiz?
Die spielen natürlich insofern schon eine wichtige Rolle, weil alle auch ein bisschen erklären, warum gibt es die Schweiz eigentlich. Gerade in einer Zeit, wo die Mythen auch virulent worden sind, das ist 18. 19. Jahrhundert, wo Nationalstaaten rund um die Schweiz eigentlich entstanden sind, fast rund um die Schweiz, wo häufiger sich zum Beispiel über Sprache definiert haben. Und dann ist da irgendwie, muss man erklären, warum gibt es jetzt aber die Schweiz, die ja eben nicht nur eine Sprache hat, zum Beispiel. Es ist zum Beispiel auch gerade in dieser Zeit eine grosse Aufwertung passiert von der Landessprache, also wo man das expressiv eigentlich auch gemacht hat und gesagt hat, nein, die schweizerische Nation ist eben nicht sprachenabhängig, zum Beispiel, wo man eben anders muss legitimieren. Was ich sehr spannend finde an deren Aufzählung, was sie jetzt gemacht haben, ist, dass man eigentlich dann etwas sehr politisch gesehen, sehr Schlaues gemacht hat damals. Es gibt ja durchaus eine Konfliktgeschichte in der Schweiz. Es gibt den Sonderbundskrieg 1847, wo dann 1848 der moderne Bundesstaat daraus entstanden ist. Und das ist eigentlich ein Sieg auf kompletter Linie vom Liberalen, häufig auch verknüpft mit reformierten Territorien gewesen. Und was macht jetzt der neue Staat und anders als auch rundum häufig gemacht worden ist, tut jetzt nicht quasi das selber schon fast mythisch überhöhen, sondern gibt eigentlich der katholisch-konservativen Innerschweiz den Gründungsmythos zurück. Und sagt, da ist eigentlich der Ursprung von der Schweiz. Ist nicht unbedingt einsichtig. Es gibt schon im 19. Jahrhundert grosse Historikerstreit, warum dass man das so soll machen oder eben könnte auch anders machen. Die ehemaligen Untertanengebiete, fremdsprachige Gebiete sind da wie ausgenommen. Aber man hat quasi den Unterlegnungen etwas sehr Wertvolles quasi zurückgegeben, nämlich warum sind wir eigentlich da? Die Frage zu beantworten. Und das ist sehr wahrscheinlich ein sehr schlauer, gescheiter Schachzug im 19. Jahrhundert, weil es einen Konflikt gekittet hat, der sehr stark war, wo aber natürlich handkehrum kann man auch sagen, die Schweiz ein bisschen bis heute auch ein bisschen gefangen haltet und auch wir kennen die politischen Auseinandersetzungen bis heute, die eigentlich mit dem zu tun, was ist eigentlich die Schweiz? Und man kann sie eben verschieden definieren, aber die eine Erzählung ist wahnsinnig stark gemacht worden und ist jetzt natürlich auch bis heute stark.
Jetzt, warum feiern wir die Gründung der Schweiz ausgerechnet am 1. August?
Das ist übrigens auch sehr umstritten gewesen. Ist 1891 das erste Mal gefeiert worden. Ist eigentlich ein Berner Fest gewesen. Man hat in Bern die Gründung von der Stadt Bern gefeiert und hat das mega gross machen und hat gefunden, es ist gerade eine gute Idee, wenn man noch die ganze Schweiz mitfeiert, weil ja Bern Bundesstadt ist. Und ist dann auf den Bundesbrief, als heute als Bundesbrief bekannte Brief von 1291, wobei auch das Datum sehr umstritten ist, wenn man jetzt auf die historische Seite zurückgeht, wo drauf steht, sei Anfang August stattgefunden. Nicht der Schwur, aber quasi der Zusammenschluss von diesen Orten. Es gibt, und das hat man auch schon im 19. Jahrhundert unter Historikern ganz fest diskutiert, es gibt, ich weiss, ich habe es nicht im Kopf, aber ich glaube über 20 ähnliche Verträge aus dieser Zeit mit unterschiedlichen Ortschaften und Städten, die involviert sind. Also man hat einfach eins genommen, wo man gefunden hat, ist irgendwie sinnig und sehr wahrscheinlich eignet sich gut, eben zum den Mythos auch in die Innerschweiz zurückzuverlegen.
Zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Gibt es einen Schweizer Mythos, den Sie persönlich besonders spannend finden?
Die eine ist eigentlich, es ist das ändern Sag, die Sag von der Teufelsbrücke. Im Kanton Uri, in der Schöllener Schlucht, finde ich wahnsinnig eine interessante Geschichte, weil es auch für mich ganz viel über die Schweiz erzählt. Es erzählt über natürlich Alpen, es erzählt aber auch über Verkehr, es erzählt über Handel, es erzählt über Migration letztlich auch, wo mit dem Verkehr stattfindet, und es erzählt von etwas, was ich immer wieder sehr spannend finde, wo sehr ausgeprägt scheint, nämlich der unglaublich der Begriff schweizerischer Pragmatismus. Also, man paktiert sogar mit dem Teufel, wenn es muss sein, aber schlägt ihm dann noch wieder ein Schnippli, zum selber den Vorteil raus. Ist jetzt da in dieser Geschichte sehr schön erzählt, muss auch nicht nur schöne Seiten. Den Pragmatismus, aber finde ich sehr spannend. Und das andere ist eher so, hat es zu tun eigentlich, wo man auch sagt, ist ein Mythos, mit der humanitären Schweiz, hat es zu tun mit dem Völkerrecht, mit Genf, eben gerade nicht in der Schweiz, sondern mit Genf als Ort auch, wo fast auch so ein Kulminationspunkt von verschiedenen Erzählungen sind, wo ich eigentlich finde, ist auch ganz wichtig für die Schweiz, nämlich so quasi ein Ort zu sein, wo man kann und muss über was macht überhaupt Menschen aus, also weit über Nation, was ist Menschlichkeit, gibt es irgendwelche Übereinkünfte, wo wir uns können, als Menschen verständigen darauf, was geht und was geht nicht. Und ich habe das Gefühl, da ist ja die Schweiz auch immer wieder ein sehr wichtiger Ort und ist für mich auch eine ganz wichtige Erzählung von der Schweiz als eben Ort vom humanitären Dasein, sage ich jetzt einmal. Ich möchte gar nicht recht sagen, sondern einfach Dasein.
Herr Galati, danke Ihnen vielmals für das spannende Gespräch und das Mitwirken beim Durchblick.
Sehr gern, und dann wünsche ich Ihnen einen schönen 1. August.
Das wünsche ich Ihnen auch. Danke vielmals.
Wenn dir die Folge gefallen hat und du noch mehr von uns hören willst, dann abonniere uns jetzt doch auf Spotify, Apple oder überall dort, wo du deine Podcasts hörst. Dann verpasst du sicher keine neue Folge mehr. Mein Name ist Fabian Schmid. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.